Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin der Max und habe Redebedarf zu The Witcher Staffel 4, die frisch vergangene Woche bei Netflix gestartet ist. Und deswegen habe ich mir heute Sebastian von Filmstarts ins Podcast-Studio eingeladen. Hallo Sebastian.
Hallo Max, hallo ihr da draußen und vielen Dank für die Einladung.
Erste Frage, wo hast du deine Geralt-Perücke gelassen?
Die liegt tatsächlich auf dem Tisch neben meinem Schreibtisch, aber ich dachte, weil es jetzt eh keiner sieht, setze ich sie nicht nochmal auf, weil sie war mir auch ein bisschen zu klein. Sie hat sehr gedrückt bei dem Quiz, das ihr auf Moviepilot YouTube sehen könnt. Ich hatte da echt Kopfschmerzen. Vielleicht lag es auch an den Fragen, vielleicht an der Perücke. Ich schiebe es auf die Perücke und deswegen ist sie heute nicht auf.
Wir stellen uns jetzt einfach beim Zuhören vor, wie du mit deinem langen, wallenden, weißen Geralt-Haar hier sitzt.
Ja, es sah sehr gruselig aus. Also vielleicht lieber nicht. Vielleicht stellt euch mich mit meinen blonden Haaren vor, das reicht dann auch.
Dann würde ich fragen, bist du bereit?
Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, aber ich sag mal ja.
Dann sage ich auf ins Streamgestöber. So, über 2 Jahre ist es jetzt schon her, dass wir beide hier im Podcast sogar dezidiert über The Witcher Staffel 3 gesprochen haben.
Krass, das ist schon so lange her, ja?
Verrückt. 2 Jahre,
ja. Meine Güte.
Und für alle, die sich nicht erinnern, wollen wir vielleicht uns beide nochmal abholen, wo wir denn überhaupt, wie wir zu The Witcher stehen.
Ich stand eigentlich immer sehr positiv zum Witcher. Tatsächlich mein erster Kontakt zu dieser Welt, zu dieser Figur war, wie glaube ich, für sehr, sehr viele über das Videospiel Witcher 3. Da war ich dann sehr begeistert von und ich hatte damals, glaube ich, dann 2019, als die erste Staffel rauskam, hatte ich die geschaut und danach habe ich mir dann erst die ganzen Bücher geholt und habe dann auch die Bücher gelesen, mochte vor allen Dingen die Kurzgeschichtensammlungen. Bei der eigentlichen großen Geralt-Saga, finde ich, merkt man so hier und da doch ein paar Schwächen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz mag ich diese Welt sehr gerne. Deswegen habe ich jetzt auch dieses Wochenende nochmal angefangen, Witcher 3 zu zocken. Weil, warum nicht?
Fleißig.
Ja, genau. Und jetzt war natürlich gerade in Bezug auf Staffel 4 auch die große Spannung, oh, Henry Cavill ist jetzt weg. Kann Liam Hemsworth in diese großen, nerdigen Fußstapfen treten? Und deswegen sitzen wir jetzt vermutlich auch hier und wollen darüber gleich sprechen.
Ganz genau.
Wie bist du denn zu Witcher gekommen?
Durch die Serie tatsächlich.
Ah, okay.
Ich hatte vorher gar keine Berührungspunkte damit. Ich war auch tatsächlich nicht der größte Fan von der ersten Staffel. Ich bin, glaube ich, einer der seltenen Menschen, die Serie immer besser fanden von Staffel zu Staffel.
Oh ja, okay.
Und nach der zweiten habe ich dann angefangen mit den Büchern. Mhm. Hat ein bisschen gedauert. Ich bin jetzt, glaube ich, erst letzte Woche bin ich frisch durch mit dem letzten Band.
Ja, ah, spannend.
Deswegen bin ich jetzt...
Wie haben dir die Bücher gefallen?
Oh, ich fand am Anfang den Schreibstil ganz schlimm. Mhm. Ich kam damit überhaupt nicht klar.
Ich fand halt auch und deswegen mag ich bei ihm eigentlich die Kurzgeschichten eher, weil dann ist es schnell durch auch irgendwie so. Und gerade in den Kurzgeschichten nimmt er ja viel so Märchen, die man ja auch schon kennt. Das hat man ja auch in der Serie dann gesehen, so diese Schöne und das Biest-Episode und sowas alles, das taucht ja da dann auch auf. Und die mochte ich tatsächlich auch mehr. Ich habe irgendwie mitgekriegt, er hat jetzt auch ein neues veröffentlicht. Ne?
Das ist nochmal so eine Vorgeschichte mit dem Jungen.
Ja, genau, Geralt. Genau. Ja. Das habe ich mir noch nicht geholt, weil.
Wann kommt das Netflix-Prequel Young Geralt?
Also ich frage mich wirklich, ob sowas überhaupt noch kommt. Aber ja, dazu wahrscheinlich gleich mehr.
Genau. Heute sprechen wir natürlich über die vierte Staffel jetzt. Die gleich mit 2 großen Änderungen kommt. Eine hast du schon erwähnt, es gibt einen neuen Hauptdarsteller. Da wollen wir natürlich auch gleich drüber sprechen. Und diesmal sind auch alle 8 Folgen am Stück gekommen. Die dritte Staffel war ja noch 2 geteilt. Ja. Eine gute Änderung.
Ja.
Genau. Und passend zur Buchvorlage, die jetzt in Staffel 4 adaptiert wird, sind halt die neuen Folgen auch so eine Art Feuertaufe, wie der Titel ist. Eine Bewährungsprobe, ob die Serie trotz des Castwechsels weiterhin unterhalten kann oder nicht. Und um die Diskussion gleich etwas in Form zu bringen und zu strukturieren, wollen wir Staffel 4 uns mal folgendermaßen gleich angucken. Zuerst wollen wir einmal natürlich die wichtigste Frage klären, die, glaube ich, allen Fans vorher auf der Seele brannte, auch uns: Ist Liam Hemsworth ein guter Ersatz, ein würdiger Ersatz für Henry Cavill? Und dann machen wir das einfach wie die Serie auch und trennen das Ganze in drei große Storyteile, die wir dann einmal näher unter die Lupe nehmen und sprechen über Positives und Negatives an der Staffel und wollen zum Ende noch einen kleinen Ausblick auf die finale fünfte Staffel wagen. Genau, und weil wir über die gesamte vierte Staffel sprechen, wird es hier natürlich zu Spoilern kommen. Ihr seid also vorgewarnt. Und eine Sache noch zusätzlich: passend zur vierten Staffel wurde auch ein Spin-off-Special letzte Woche surprise released. Ja. The Rats, A Witcher's Tale. Darüber wollen wir natürlich auch kurz in Anführungszeichen nachher noch sprechen. Vielleicht, wenn wir über Ciri und die Ratten sprechen,
genau, dann passt das, glaube ich, am besten. Passt das ganz gut rein, ne?
Ja. Genau, und bevor wir gleich tiefer in die Welt des Kontinents eintauchen, gibt es hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, Sebastian, womit fangen wir an? Vielleicht ein ganz kurzer Rückblick. Wo sind wir am Ende der dritten Staffel?
Boah, jetzt
erinnert sich noch jemand?
Das ist halt wirklich, ne, also 2 Jahre, ich hab's selber gemerkt, dass mir das echt gefehlt hat. Also ich weiß noch, dass wir am Ende von Staffel 3 gab's ja den großen Angriff von Vilgefortz und seinen ganzen Zauberinnen und Zauberinnen auf Arethusa, wo sich ja eigentlich so das Who is Who des politischen Kontinents getroffen hatte, um Verhandlungen durchzuführen.
Der Tarnet-Aufstand.
Da gab es dann diesen riesengroßen Aufstand und jeder kämpfte hier irgendwie gegen jeden und Geralt war mittendrin und hat halt versucht, seine kleine Ciri da zu finden, die dann ja in diesem großen Turm dann plötzlich irgendwie dieses Portal öffnete und dann auf einmal verschwand und sich in der Wüste wiederfand, wo dann ein Einhorn sie durch die Gegend führte, bis sie dann irgendwann tatsächlich mal auch da ja schon, glaube ich, also als Teaser für Staffel 4 auf die Ratten traf. Also
genau, das war die letzte Szene von
genau,
Staffel 3.
Genau, ja, das ist ja so die Gruppe von jugendlichen Rebellen, denen sie sich da dann anschließt, die ja jetzt dann für Staffel 4 sehr wichtig werden.
Und wichtig, weil ich das, vielleicht noch ein wichtiger Hinweis aus Staffel 3, weil ich das viel als Kritikpunkt sehe irgendwie in der Staffel. Ciri hat am Ende von Staffel 3 auch ihre magischen Fähigkeiten aufgegeben, weil sie so ein bisschen Angst vor ihrer eigenen Macht hatte, hat sie die quasi weggeschlossen innerlich.
Genau, ja. Und Geralt hat ja dann noch den großen Kampf gegen Vilgefortz am Strand, wo er dann ja auch schwer verletzt wird. Eine Verletzung, die ihn jetzt auch durch Staffel 4 immer wieder begleitet.
Noch eine neue Verletzung noch dazugekommen.
Ja, genau. Also hat er schon 300.000 Narben, das macht eine mehr. Und ja, ich glaube, das war es so ein bisschen, oder? Also ich meine, am Ende ist er ja mit der Bogenschützin Milva und Jaskier einfach dann unterwegs, um Ciri zu finden.
Genau, er hat erfahren, dass Ciri angeblich entführt wurde nach Nilfgaard.
Genau,
wir stimmt, wissen natürlich, das war nicht Ciri, das war Taryn, hieß sie, glaube ich, die Fake Ciri.
Genau, so eine Doppelgängerin, die jetzt einfach, um das politische Ränkespiel da ein bisschen komplizierter zu machen, die dann da präsentiert wird als die Prinzessin von Syntra, die jetzt hier geheiratet werden kann von ihrem eigenen Vater.
Genau, und am Ende haben sich Mama und Papa, Yennefer und Geralt, so ein bisschen die Aufgaben geteilt.
Genau.
Er sucht nach Ciri und sie sucht nach Vilgefortz, damit, ja, wenn Ciri wieder nach Hause kommt, alles friedlich ist. ob ihnen das gelingt am Ende der Staffel?
Schauen wir mal.
Wollen wir natürlich jetzt erstmal gucken, damit, wo die Staffel einsteigt. Das ist ja natürlich die große Umbesetzung. Was war denn so deine Wunschlösung vorab? Wie hättest du es dir denn gewünscht, wie die Serie das umsetzt? Und ist es das vielleicht geworden?
Ich habe tatsächlich sogar auch ein Video damals dazu gemacht, welche Optionen ich gerne hätte. Und da hatte ich unter anderem auch diese Option irgendwie drin, dass man sagt, ja, es gibt irgendwann in der Zukunft einen Erzähler X, der jetzt irgendwie die Geschichte von Geralt erzählt und da Sachen durcheinander bringt oder irgendwie sowas. Das ist ja auch genau das, was wir hier jetzt theoretisch bekommen. Dadurch wird ja dann auch schon die junge Nimue eingeführt, die für alle Buchleser denn so so der kleine Hinweis ist, oh, die wird nochmal wichtig, die müsst ihr euch merken.
Jetzt ist sie noch ein kleines Mädchen, irgendwann wird sie eine Dame.
Ja, genau. Und am Ende ist sie ja auch schon eine ja, junge Dame. Und ich muss sagen, hätte ich nicht gebraucht. Also ich wäre auch vollkommen okay damit gewesen, wenn sie es einfach gar nicht gemacht. Also ich habe auch immer in meinen Videos gesagt, macht es einfach wie bei James Bond. Da ist ein neuer Schauspieler in der Perücke und dann ist gut so, weil klar, man hätte es hier auch irgendwie mit noch Magie und es gab einen magischen Unfall und wir mussten dein Gesicht ein bisschen schönheitschirurgisch verändern und jetzt siehst du nicht mehr ganz
hat
so.
Zu hart zugeschlagen.
Ja, genau, irgendwie sowas. Aber ich glaube im Prinzip, und so ein bisschen machen sie es ja eigentlich auch so, dass sie jetzt ja gar nicht groß das irgendwie erklären, warum er jetzt anders aussieht oder so. Es werden ja gerade durch diese Rahmenhandlung mit Nimue und diesem älteren Erzähler, man greift ja nochmal so ein paar Geschichten auf.
So previously on.
Genau, dieser Kampf gegen die Kikimura wird ja nochmal gezeigt, ein bisschen abgeändert. Und wir sehen nochmal den Kampf gegen Vilgefortz, wo wir dann auch halt schon Liam Hemsworth sehen. Und das fand ich okay. Also man hätte es noch komplizierter machen können. Man hätte auch einfach direkt sagen können, okay, wisst ihr was, kommt. Wir haben halt Henry Cavill nicht mehr da. Müsst ihr euch mit abfinden oder ihr tut's nicht. Es ist dann auch uns egal. So, hier habt ihr jetzt Liam Hemsworth. Der macht jetzt bitte sein Ding und fertig aus. So, und deswegen, so wie sie es jetzt machen, ist vollkommen okay.
Da man sich sowieso nicht mehr so viel erinnert, wenn nach zwei Jahren, fand ich das eigentlich ganz cool, nochmal so ein quasi Previously On zu sehen, halt nur mit dem neuen Geralt. Und so ein bisschen so halt, man kann es natürlich so interpretieren, dass das so gemeint ist, so in Geschichten über die Jahrhunderte verändern sich und je nachdem, wer es erzählt, genau, ist es ein bisschen anders. Da machen sie aber halt einen Fehler, und zwar hätten sie dann einfach nicht Liam Hemsworth zeigen sollen als dieser Ältere, der Striborg die Geschichte erzählt. Es fängt ja damit an, dass er die Geschichte mit der Kikimura erzählt und dann irgendwann dreht, am Anfang sieht er aus, oh, ist es Henry Cavill von hinten, dann dreht er sich um, dann ist es Liam Hemsworth und dann steigen wir ein in die Geschichte, wenn nochmal Nimue das erzählt. Hätten sie das einfach gar nicht Liam im Ersten gezeigt, dann hätte man das noch ein bisschen verdeutlicht, glaube ich. Das ist einfach so, wie sie sich Geralt vorstellen, ist halt ein bisschen.
Ja, ich glaube, man anders möchte einfach Henry Cavill denn jetzt doch auch vergessen, auch wenn er ja quasi drei Staffeln lang gemacht hat, aber jetzt ist er halt nicht mehr da, so, ne? Und das ist natürlich schwierig.
Der wird auch in Interviews überhaupt nicht mehr genannt. Jetzt Interviews zu der Staffel, die nennen ihn immer nur The Other Guy.
Ja, ist ja auch okay so, weil ich meine, gut, Henry Cavill ist natürlich auch in Nerd- und Fankreisen irgendwie auf so ein krasses Podest gestellt worden, so in den letzten Jahren. So natürlich, weil er auch, natürlich auch irgendwie eine blöde Phase gehabt. Erst dieses, ja, du bist nie wieder Superman, dann dieses, ja, du bist doch Superman, ach nee, du bist jetzt doch nicht mehr Superman und dann das hier und jetzt weiß man ja gar nicht. Jetzt machen irgendwie gerade Highlander und vielleicht kommt nochmal Warhammer 40k bei Amazon oder auch nicht. Und da stehen natürlich so viele an seiner Seite und da sind wir dann auch, finde ich, so bei dem Punkt, den ich persönlich auch ein bisschen schade fand, so dieses Gebäsche von Liam Hemsworth denn so, ne, so als, ich meine, ja, das erste Foto, was sie von ihm veröffentlicht hatten, damals so mit Perücke und so, das war nun wirklich nicht vorteilhaft.
Aber Henry Cavills Geralt sah am Anfang auch richtig
genau,
kacke
genau,
aus.
Genau, ne? Genau, das meinte ich, das war, darauf wollte ich hinaus. So, bei Henry Cavill sah es damals auch nicht besser aus, bis wir dann so erstes Bewegtbild gesehen hatten und so.
Dieses erste Promobild, das war eindeutig so eine Malfoy-Perücke.
Oh ja, ganz schlimm. Also und bei Hemsworth haben sie es ja jetzt leider Gottes nicht anders gemacht irgendwie.
Deswegen, ich beschwere mich schon gar nicht mehr über Perücken, weil das ist sowieso, das zieht sich durch die ganze Serie. Ja. Ne?
Aber ich muss sagen, für mich ist Liam Hemsworth nicht das größte Problem an Staffel 4. Ich finde dafür, dass er hier jetzt natürlich nach 3 Staffeln, die man mit Cavill gemacht hat, jetzt hier einfach in Fußstapfen treten muss, die er so in den Köpfen der Fans, wobei ich mich auch frage, wie viel Fans gibt's da draußen noch, wenn ich immer nur höre, ja, Witcher ab Staffel 2 ist ja eher scheiße, braucht man gar nicht mehr gucken.
Aber trotzdem ist die Serie direkt auf Platz 1 in den Netflix-Charts gelandet.
Ja,
also es gibt halt Leute, die es gucken, ne?
Ja, naja, klar. Und ich weiß auch nicht, wie viel da denn am Ende so auch Hate-Watching mit drin ist, gerade jetzt auch für Staffel 4 so.
Aber mal ganz im Ernst. Das,
dann guckst
das,
du nicht die ganze
Season. Das tue ich mir
ne?
doch nicht
ja,
an.
Ne.
Die Staffel geht über 6 Stunden. Ja. 6 Staffeln lang, 6 Stunden lang ja. negative Emotionen. Das ist körperlich nicht ja, gesund, ja. Leute. Lasst es lieber einfach.
Ja, guckt halt die erste Folge und wenn sie euch zusagt, dann guckt auch weiter und wenn nicht, dann nicht. Aber wie gesagt, Liam Hemsworth funktioniert für mich gut in der Rolle. Also bringt ja auch so ein bisschen die Statur mit. Natürlich ist er nicht ganz so breit wie Cavill, aber das finde ich eigentlich auch ganz okay, dass er jetzt nicht hier so der Übermuskelbär ist.
Ich finde, das ist so ein Mix aus Bekanntem und Neuen bei seinem Geralt. Mhm. Also oberflächlich natürlich gesehen hast du das Gegrummel, du hast die Wachs, du hast das die langen Haare. Aber halt so der Charakter ist halt, er hat sich schon, der macht eine viel größere Entwicklung in dieser Staffel durch als in den ersten 3 Staffeln.
Ja, also ich habe auch das Gefühl, er hat mehr geredet als in den ersten 3 Staffeln gefühlt zusammen.
Was sich aber halt super in die Story einfügt, weil das würde doch kacke sein, wenn er da mit 6 Leuten um sich rum rumläuft und die ganze Zeit miesepetrig macht und mit niemandem redet. Also da passt diese Entwicklung, dass er so ein bisschen empathischer wird und menschlicher ist. Das finde ich, fügt sich viel besser in diese Dynamik, die da jetzt aufgebaut ist. Auch.
Er ist ja jetzt auch quasi Familienvater in Staffel 3 geworden und hat jetzt sein Töchterchen wieder verloren, muss sie wiederfinden und so.
Dafür lächelt er ganz schön viel, dafür, dass er seine Tochter verloren hat.
Nee, aber wie gesagt, also Liam Hemsworth vollkommen in Ordnung. Ich meine, am Ende ist es ein Schauspieler, der hat sich beworben auf die Rolle, hat diesen Job bekommen, macht seinen Job und das ist was, da kann ihm nichts vorwerfen. Also wirklich nicht so. Das, auch so die Kampfsequenzen und so. Ja, ich muss gestehen, ich fand sie bei Cavill teilweise ein bisschen cooler inszeniert auch so. Gerade in Staffel 1 waren so bestimmte Schwertkämpfe ein bisschen aufregender gemacht hier jetzt in Staffel 4. Ich meine, so das Gefühl, okay, ja, so ein bisschen super stylisch machen. Dann gibt's ja noch so die Zeitlupen und alles so drum und dran. Aber das sind am Ende auch Meckern auf hohem Niveau. So, das funktioniert ja trotzdem.
Und was ich halt sehr interessant fand an der Staffel, das ist halt, also für mich fiel das auch überhaupt gar nicht stark ins Gewicht. Die Serie gibt da gar nicht so viel Angriffsfläche, dass du ihn vergleichst mit Henry Cavill, weil die Serie sich halt sehr davon wegbewegt, dass Geralt der Leading Man der Serie ist, was er halt auch in den Büchern nicht ist. Aber vorher war die Serie halt oft Henry Cavill und andere. So, und jetzt ist es halt, Liam Hemsworth ist nicht der Titelheld der Serie und mehr so ein Ensemble-Mitglied. Aber auch nur von einem Ensemble aus einem Drittel der Staffel. Ja. Von daher finde ich, fügt sich das, fällt das mir gar nicht so negativ auf, dass er jetzt anders ist.
Ja, na gut, und es passt natürlich auch jetzt in die Story mit rein, weil du hast ja schon gesagt, wir sind jetzt quasi bei Band 3 der Bücher und da fängt das Ganze ja auch an, so ein bisschen für Geralt zumindest wie so eine Art Roadmovie zu werden. Und dann kommt halt noch, also Milva, Jaskier, dann haben wir dann noch Soltan, den Zwerg, dann kommt Kahir noch mit dazu, der ja kein Nilfgaardier ist, auch wenn er für den Kaiser da gekämpft hat. Und wir haben noch den abstinenten Vampir Regis. So, und damit öffnet sich ja auch Geralts Truppe.
Und wir haben noch Percival.
Ah ja, stimmt, Percival, ja,
und
genau.
Und Feldmarschall Duda haben wir auch noch kurzzeitig.
Ja, stimmt. Und dadurch baust du da ja auch, wie du schon meintest, ne, halt einfach eine Gruppe auf, mit der wir jetzt durch den Kontinent reisen.
Genau, das ist die erste von drei Storylines, weil die Serie sich halt komplett aufspaltet. Mhm. Wir haben Geralts Story, wir haben Ciri's Story, wir haben Yennefer's Story. Genau, und dann wollen wir jetzt mal so die einzeln so ein bisschen abarbeiten. Die Hanse nenne ich sie jetzt mal, die erste Story. Nee. ich war total überrascht, dass sie, also sie basiert ja auf dem Roman Feuertaufe, und da war ich überrascht, wie nah sie an dem Roman ist. Mhm. Also so nah war die Serie bisher gar nicht, dass sie komplett ein Buch von vorn bis hinten quasi, zumindest Geralts Story, ja, so adaptiert. Natürlich sind ein paar Sachen anders, aber so die Grundpfeiler, die Story ist halt genau die gleiche, und das hat mir sehr gefallen, und ich fand's wesentlich besser als das Buch.
Also hier kommen wir jetzt halt zu dem Punkt, bei dem ich dann auch sage, ich finde auch die Buchreihe dann nicht so krass, weil ich fand auch bei Andrzej Sapkowski so, wenn er dann von so ins Große auf einmal geht, so, weil vorher waren wir immer irgendwie so an bestimmten Orten, und wie du ja auch schon meintest, Max, da ist man ja so ein bisschen mehr Figuren konzentriert, und jetzt öffnet sich ja diese Welt, und wir haben so dieses Roadmovie, und wir kommen mit so ein bisschen mehr von diesem ganzen Krieg und sowas alles. Und das fand ich beim Buch immer ein bisschen zu wenig, weil ich mir denke, okay, jetzt will ich mal was von diesem Krieg auch wirklich mitbekommen. Ich möchte diese Welt erfahren. Welchen Einfluss hat das auf die Dörfer, auf die Menschen? Und wenn die da schon durch die Gegend reisen, so, wo treffen sie denn auch mal Leute, die ein bisschen was erzählen? Und das ist dann leider so ein bisschen auch der Kritikpunkt, den ich für die Staffel dann mitnehme. Diese Welt wurde mir jetzt auch nicht näher gebracht. Ja, wir sehen irgendwann mal so ein großes Flüchtlingslager, wo wir dann auch diesen merkwürdigen Priester haben, der diese zwei kleinen Mädchen da dann irgendwie als Hexen verbrennen möchte. Und das wird dann auch super schnell irgendwie als Konflikt dann doch wieder aufgelöst, weil dann greift schon wieder der Feind an. Und da hätte ich mir fast gewünscht, okay, wenn man es noch ernst meint mit The Witcher, und ich frage mich mittlerweile auch so ein bisschen, wie ernst es Netflix noch mit der Serie meint, wenn sie sowas wie The Reds halt einfach mal so nebenbei, so ohne Trailer oder irgendwie was raushauen, dann hätte ich mir schon gewünscht, dass man das vielleicht ein bisschen größer aufbaut noch, diese Reise durch den Kontinent, um einfach sich vielleicht auch ein bisschen vom Buch zu lösen und noch ein paar andere Stories zu erzählen, die mir dann auch die Figuren so ein bisschen näher bringen, weil abgesehen von Lawrence Fishburne,
die Autoren sind so verschreckt.
Ja, ja, aber abgesehen von Lawrence Fishburne fand ich dann auch so die Figuren irgendwie alle nicht so spannend, und dann war ich so ein bisschen so, ich erlebe gerade das Gleiche wie mit dem dritten Band, und jetzt sehe ich es halt nur noch so. Da war ich ein bisschen raus, ehrlich gesagt.
Ich fand es tatsächlich ein bisschen interessanter gestaltet. Für mich war das so ein Durchquälen irgendwie. Ich will mehr von Ciri sehen. Das haben wir fast gar nicht im dritten Buch oder sehr wenig. Ja. Yennefer ist das ganze dritte Buch eine Jadestatue auf dem Schrank. Irgendwie.
Genau, ja.
Von daher, ich fand die Neuzugänge auf jeden Fall, die haben mir tatsächlich sehr gefallen. Also Soltan, der kleine Grumpy Zwerg, ist mein großer Liebling aus der Staffel. Jedes Mal, wenn er Marken irgendwie sagt, ich hab's gefeiert. Auch wenn er als Charakter jetzt nichts groß wirklich durchmacht, der ist halt mehr so, er ist halt der Gimli, ne? So.
Ja, ja, ja. Also ich mochte, wie gesagt, ich mochte Lawrence Fishburne als Regis ganz gerne. Ich finde, der hat auch so eine Gravitas in diese Rolle mit reingebracht. Das war schon sehr, sehr cool. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist Folge 5, wo sie da so am Lagerfeuer sitzen und sich dann ihre Backstories erzählen.
Das ist meine Enttäuschung in der Staffel.
Ja, genau. Das fand ich nämlich halt auch so, wo ich mir denke, so baut sowas doch ein bisschen natürlicher ein, anstatt einfach zu sagen, okay, wir unterbrechen jetzt die Reise für eine Episode, wo dann halt so ein bisschen Zeug erzählt wird und dann...
Selbst das hätte ich jetzt gar nicht so schlimm gefunden, wenn man es richtig gemacht hätte. Weil sie haben jeder von dieser Hanse, von dieser Gruppe, seine Questgilde, die erzählen quasi alle ihre Backstories. Und dann hast du aber so den Ansatz, wir machen das in unterschiedlichen Stilen. Wir haben dann einmal in Form eines Musicals bei Rittersporn, was halt auch komplett cringe ist. Und das sag ich als Musical-Fan. Nee. Ich fand's nicht gut. Nee. Und dann haben wir die Vorgeschichte von Regis in Animationsform. Ja. Das war auch ziemlich cool. Mhm. Aber der Rest war komplett normal gefilmt.
Ja, ne?
Das, hätten sie das einfach durchgezogen, da ist so viel verschwendetes Potenzial.
Ja, fand ich halt auch. Und dadurch fühlt sich das dann auch einfach so komisch an, weil vor allem bei der Musical-Einlage, das ist ja dann auch in den schreiendsten, grellsten Farben so, ne? Weil man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie...
Die Disney-Version.
Ja,
das,
genau.
So ist ja das, auch der Song. Der ist ja, fängt ja auch genau wie
das,
so
ist, das, Disney und das an. Passt ja auch. Denn so zu Jaskier ist das ja irgendwie ganz nett, aber... Da habe ich mir einfach echt gewünscht, okay, dann macht irgendwie wirklich mehr draus. Ne? Und ich meine, Kahir bekommt seine Story, die ist dann halt total normal. Und Soltan erzählt ja eigentlich auch nur von den Papageien. Und sonst ja,
das war dieses Missverständnis mit den Zwergen, wo er da sein Lager in die Luft gejagt hat.
Ja, stimmt, richtig, genau. Und ja, also da hätte man sich wirklich ein bisschen mehr austesten können. Und ich finde... Die Vorgeschichte von Regis zeigt mir einmal mehr, ich glaube, dieses ganze Witcher-Universe hätten sie eher in den animierten Bereich packen sollen.
Hätte es das als Film einfach vorgegeben?
Ja, genau. Oder sowas irgendwie, weil ich mochte diesen Nightmare of the Wolf und hier Sirens of the Deep, die Animationsfilme, die machen ja auch irgendwie Spaß so, ne? Aber das war echt so eine Episode, wo ich mir gedacht habe, so, oh, Leute, wirklich, also das ist jetzt wirklich langweiliges Drehbucharbeiten hier, weil wir halt wirklich sagen, nee, ihr lernt die Figuren nicht über die Reise kennen, sondern wir machen kurze Pause und erklären sie euch dann.
Oder einfach jede Folge so am Abend, am Lagerfeuer, jede eine Geschichte.
Jede Episode fängt mit einem anderen Charakter an und dann hättest du ja vielleicht auch so ein bisschen, was George R. R. Martin ja bei Game of Thrones gemacht hat, so dass jedes Kapitel ja aus der Sicht einer anderen Person ist. So, das hättest du ja hier vielleicht auch. So, dann hättest du die Milva-Folge gegeben, wo wir trotzdem immer noch in der Handlung sind, aber das alles so ein bisschen mehr aus ihrem Blickwinkel betrachten und dann vielleicht die Soltan-Episode und die Regis, so um das ein bisschen aufzubauen. Aber ich glaube halt einfach, Netflix sagt sich, okay, komm, wir machen jetzt Staffel 4, wir machen noch Staffel 5 und dann ist leider Gottes das Thema Witcher, was ja deren großes Game of Thrones Ding werden sollte, dann doch abgefrühstückt. Und so fühlt sich das gerade auch jetzt hier in Staffel 4 für mich teilweise sehr häufig an, dass sie, okay, wir machen es schnell, damit wir durch sind.
Nehme ich einfach so hin. Nee, mir hat's tatsächlich gefallen. Ich mochte halt, das war so dieses Fantasy-Abenteuer-Gefühl, was dabei so rauskommt, dass sie halt jede Folge so eine andere Sidequest haben. So mal kämpfen wir halt gegen diese Wraith, die sah auch ziemlich cool aus. Dann sind sie halt in diesem Sumpf, dann sind sie in einer Folge gefangen im Kriegslager, in der anderen Folge sitzen sie am Lagerfeuer, in der nächsten Folge haben sie dann ihre große Schlacht, ihre Feuertaufe, dass sie, ob sie alle zusammen als Team funktionieren. Ja. Und die Schlacht fand ich eigentlich ziemlich cool.
Das war die an der Brücke, ne?
Genau, die
Wo
Schlacht.
Wo dann auch noch sehr komische Troll oder was auch immer er da ist, kommt. Ja, die fand ich ganz wichtig. Und vor allem, was ich irgendwie schön fand, und das ist nur so ein kleines Ding, aber ich finde, wenn man sich sowas dann traut, irgendwie ganz spannend, dass wenn am Ende Geralt zum Ritter von Rivia geschlagen wird, die Königin Maeve schon kaum noch Zähne im Gesicht hat, weil sie durch irgendeine Kampfeinlage halt wurden ja einfach mal alle Zähne ausgeschlagen so, ne? Und ich mir denke, ja, passiert halt, wenn man da mit Rüstung und Pferd irgendwie durch die Schlacht reitet. Und das waren dann wieder so Kleinigkeiten, wo ich sage, ja, okay, das finde ich eigentlich ganz cool.
Was ich nicht gebraucht hätte, wäre die Sexszene. Mit dieser Kuschelrockmusik dazu. Ich hätte es nicht gebraucht, aber ich glaube, sie wollten einfach nur... ob die Showrunnerin wollte, dass er so nochmal so ein Abarbeiten, so Geralt-Momente, die man ihrer Meinung nach haben muss. Er muss in der Badewanne auch einmal gesessen haben.
Ja, weiß ich auch nicht. Also mittlerweile denkt man sich das ja so häufig, so okay, wozu brauche ich da jetzt diese Sexszene? Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Ding aus den 90er Jahren, wo wir sowas halt in jedem Film haben mussten. Und hier ist, ich sag mal, es klingt immer so blöd, so wenn es irgendwie durch die Story hingearbeitet wird, das ist ja okay und jetzt landen diese beiden Charaktere irgendwie im Heu oder im Bett oder wie auch immer, dann okay, aber hier...
Die haben sich eine Woche nicht gesehen, das ist schon in der Story verankert, dass sie sofort übereinander herfallen.
Das ist dann alles irgendwie so ein bisschen merkwürdig, aber es gehört, glaube ich, auch mittlerweile einfach so ein bisschen zu dem dazu, was man vom Witcher erwartet, dass sie dann halt... Ich fand es ja immerhin schön, dass sie in diesem Theaterstück darauf hinweisen, dass
das Einhorn, die Einhorn-Szene,
dass, genau, ja, dass Jen und Geralt ja mal auf einem ausgestopften Einhorn Schweinkram gemacht haben. Und das fand ich schon wieder putzig. So, das hat mich auch so ein bisschen an die Theaterfolge aus Avatar, Herr der Elemente, erinnert. Nur war es ja hier so fast so eine Halb-Live-Sex-Show.
Das war eine Pornoparodie.
Ja, genau.
Die fand ich sehr witzig, die Szene.
Die war gut, ja, die hat Spaß gemacht.
Und ich fand halt auch ziemlich cool, dass die Serie, du hast halt, also Liam Hemsworth hat nicht so viel Charisma wie Henry Cavill, das muss man einfach sagen. Und die Serie kompensiert das einfach, indem sie überall eine Schippe drauflegt und wir machen einfach mehr Action und mehr Gewalt. Und allein in der ersten Szene, wenn er diese Gruppe von Männern, die eine Frau überfallen und vergewaltigen, die abmetzelt, aber so richtig gory, da dachte ich, hui, was denn jetzt?
Ja.
Und die, also in Brutalität setzt die Staffel nochmal ordentlich einen drauf.
Ja, das stimmt. Also wenn dann die Action-Sequenzen kommen, gerade mit ihm auch so, dann fliegt viel CGI-Blut durch die Gegend irgendwie so. Das ist schon wild.
CGI-Gedärm.
Ja.
So, ich fand's ganz spannend, dass dir die Storyline nicht so gefällt, weil das war für mich die stärkste und danach wird's nur noch schlechter.
Ja, naja, du.
Deswegen arbeiten wir uns jetzt mal vor und kommen zu Falca und der Rattenbande, beziehungsweise Ciri, die sich jetzt Falca nennt.
Ja.
Um nicht aufzufallen. Coming-of-Age-Story.
Ja, weiß ich nicht. Also da bin ich bei dem Punkt, wenn man diesen Film, hier The Reds, irgendwie so in die Serie mit integriert hätte, dass man vielleicht irgendwie so eine Episode hat, wo dieser krasse Heist, den die da durchführen, irgendwie zu sehen ist, dass man vielleicht so ein bisschen so ein besseres Verständnis für diese Figuren bekommt, hätte ich vielleicht interessanter gefunden.
Die sind total blass. Also
ich fand die alle durchweg sehr, sehr langweilig, sehr, sehr also klischee-mäßig, ja, wir brauchen das eine Pärchen da drin, wir brauchen den blonden Bad Boy, wo man nicht so weiß, so, können wir ihm trauen, können wir ihm nicht trauen. Wir haben so den gemütlichen, aufgerundeten Typen, der eigentlich irgendwie nur so der Fluchtwagenfahrer ist, so nach dem Motto. Ich fand's langweilig und ich muss auch sagen, dann gibt's ja diese Liebesstory zwischen Ciri und, wie heißt sie, Missel?
Missel.
So, ich dachte, das kommt irgendwie auch so aus dem Nichts raus, das wird irgendwie nicht wirklich schön aufgebaut, dass man da auch wirklich so spürt, dass Ciri da jetzt jemanden hat, bei dem sie sich so ein bisschen fallen lassen kann. Den einzigen, den ich in diesem gesamten Red-Szenario gefeiert habe, war Charlto Copley als
das große Highlight von Stavis,
ja,
kann man nicht
alles
sagen.
Als Kopfgeldjäger Leo Bonhardt, der so krass ist, dass er selbst Witcher einfach eiskalt fertig macht. Da gibt es ja dann auch noch einen sehr, sehr schönen Kampf zwischendurch. Also
er ist so eklig. Also
ja.
Du siehst diesen Typ und spürst den Ekel.
Ja, ja, absolut. Und er macht das gut. Und du merkst richtig, Copley hat richtig viel Spaß an dieser Rolle. Und dann hätte ich mir echt gewünscht, dass man ihm was Besseres gegenüberstellt als jetzt diese sehr, sehr blassen Ratten, wo es mich, wenn die am Ende irgendwie abgemetzelt werden, wo ich sagen muss, so, ich hatte jetzt keinen emotionalen Bezug zu diesen Figuren. Die wurden ja jetzt auch sehr, sehr schnell eingeführt und jetzt schon wieder sehr, sehr schnell weg. Und das klingt immer so böse, aber sie hätten mir dann auch nicht egaler sein können. So, wo ich denke, ja, also wenn hier Ciri das mit ansehen muss und so, das ist schon krass. Und ich fand auch Bonhardt im Buch wird er ja auch ziemlich krass beschrieben. Also was der da für Zeug anrichtet, ist schon übel. So.
Also der Schock ist weniger, geht aus den Figuren heraus, dass du sagst, oh, ich habe so mit denen mitgefühlt und jetzt sterben sie, sondern mehr halt durch die
Genau.
Durch diese Drastik, die da reingebracht wird, dass es halt so extrem überzeichnet gewalttätig ist. Dass der eine irgendwie so eine kleine magische Handgranate ihm irgendwie ins Gedärm reingepflanzt wird und er explodiert. Ja. Also es ist so übertrieben gewalttätig. Mhm. Und ich habe es gefeiert. Aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich ein Tränchen verweint. Also wenn Ciri und Missel dann blutend da im Regen auf der Straße liegen.
Na,
mich hat's ein bisschen mehr mitgenommen
als dich. Das ist ja auch okay. ja, aber
das hätte die Red Wedding von The Witcher sein können.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und als ich das damals gelesen habe im Buch, dachte ich auch, okay, krass, wenn die zu dem Punkt kommen in der Serie und das richtig umsetzen, dann wird da alle Welt drüber sprechen, so nach dem Motto. So, jetzt.
Die Szene selbst war ja auch krass, nur halt der Aufbau fehlte so ein bisschen. Ja. Und ich finde, da können wir jetzt auch noch kurz über The Rats, A Witcher's Tale sprechen. Die finde ich, also das Problem ist, dass diese Ratten zu blass sind. Und das Problem löst sich nicht durch einen Prequel-Film über die Ratten, weil sie darin immer noch blass sind, in ihrem eigenen Film.
Ja, und vor allem, ich habe auch nicht verstanden, wie kann Leo Bonhardt uns diese Story erzählen, wenn er doch erst im letzten Drittel dieses Films überhaupt irgendwie mal auftaucht. So, also woher kennt er diese Story? Eigentlich hätte man das doch wirklich eher über eine der Ratten aufziehen müssen, die diese Geschichte einfach erzählt.
Das war ja auch nicht geplant, das haben die erst dieses Jahr nachgedreht. Weil ursprünglich war es als Serie geplant oder nach einem Monat, glaube ich, Dreh haben sie abgebrochen, weil sie gemerkt haben, das wird nichts. Und jetzt haben sie nochmal Nachdrehs irgendwie dieses Jahr so ein bisschen gehabt, um das irgendwie zu einem runden Ganzen zu machen. Ja.
Verstehe ich schon, aber keine Ahnung. Und da muss ich auch sagen, den ich am meisten gefeiert habe, war dann Dolph Lundgren, der dann hier so als betrunkener Nichtsnutz-Witcher plötzlich auftaucht und die so ein bisschen unterstützt, aber da hatte ich dann auch so, okay, nur
diese diese Trainingsmontage.
Oh, hör mir auf, ja, da wollte ich, nur weil ihr Dolph Lundgren habt, müsst ihr mir jetzt nicht einen auf Rocky machen, so.
Das hat mich mehr an Karate Kid erinnert.
Ja, ich fand vor allem, wenn sie dann auch so durch die Gegend laufen und das hatte wirklich was von Rocky 4, wenn Drago ja mit bester russischer Technik kämpft und Rocky da durch den Schnee stapfen muss und sowas alles. Ja, das war hier komisch. Und auch dieser Aufbau von diesem Heist, weil sie wollen ja dann dieses Wettkämpfen da irgendwie überfallen und da das Geld klauen. Und dann gibt's ja noch diese tragische Geschichte mit Missel und ihrer Juniper.
Das ist die einzige Figur, die durch diesen Film irgendwie ein bisschen mehr Backstory bekommen hat.
Genau. So,
also die anderen haben ja gar keine Backstory. Du hast nur mehr über Missel und noch ein bisschen über Asse erzählt, weil er in ihrer Geschichte mit reinfließt.
Genau. Aber ansonsten das war's halt. Ich verstehe jetzt mittlerweile halt schon, warum sie gesagt hat, okay, ja komm, wir haben das Ding jetzt gedreht, komm. Wir hauen es einfach so mit raus.
Also wenn du das nach Staffel 4 siehst, finde ich, sieht man Staffel 4 mit ganz anderen Augen. Und die ist noch qualitativer, viel qualitativer.
Das stimmt schon. Und vor allem, mir war das ja gar nicht mehr. Du hattest mich ja am Freitag noch angeschrieben, so, oh, übrigens, die haben jetzt auch diesen Film und nicht vorher Staffel 4 gucken, so, ne? Weil
bitte nicht.
Es fängt ja halt an mit halt Leo Bonhardt und den Köpfen der Ratten da in seinem Wasserfass und
Gurkenfass
dran gefesselt, so, aber ja, also dem Film.
Der ist komplett sinnlos, weil alles, die wichtigsten Infos, die du aus diesem Film mitnimmst, erfährst du in Dialogen in Staffel 4. Die erzählen, es gab hier, wir haben Bonhardt, wir hatten uns schon mal getroffen und sind Bonhardt entflohen. Ja. Es gab diesen Hexer Brehen und der ist gestorben. Ja. Also das wird ja halt schon vorweggenommen.
Genau, du weißt eigentlich schon alles. Und
und umgekehrt funktioniert es auch nicht, weil du kannst den Film nicht vor Staffel 4 gucken, weil dann direkt das Ende siehst von Staffel 4.
Ja. Also damit haben sie sich, glaube ich, keinen Gefallen getan. Was ich aber zumindest, damit wir auch nett bleiben, sagen muss, im Gegensatz so zu anderen Studios, die irgendwie Sachen fertig drehen und sie dann einfach nicht veröffentlichen, Hustus Bad Girl oder jetzt auch, obwohl Wile E. Coyote kommt ja jetzt dann wohl ja doch noch, finde ich zumindest nett, dass die sagen, okay, komm hier, wir hauen das jetzt raus. Ich meine, es gibt nicht mal einen Trailer dazu oder sowas. Ne?
Es wurde nie offiziell angekündigt. Das
ja,
ist
ja,
das
genau.
erste Mal, dass Netflix was Family was nie offiziell, die Existenz wurde ja nie bestätigt offiziell. Der Cast hat, das wurde halt nur bekannt dadurch, dass der Cast halt überall bei Instagram gepostet hat.
Aber wie war denn das mit damals mit diesem Cloverfield Paradox? Den hatten sie doch auch plötzlich einfach so rausgehauen.
Aber man da wusste aber, dass zumindest, dass was gedreht
ja,
wird.
Naja, egal. Also er ist schon wild. Also da merkt man auch so Streaming-Zeiten, sowas kann man halt auch mal bringen. Leider ist es jetzt keine große Überraschung geworden, sondern eher was, wo ich sage, ja, guckt's nicht. Einfach nicht.
Kann ganz nett sein. Ich fand das, um mal was Positives über diesen Film zu sagen, ich finde die hatten bessere Frisuren. Die Ratten hatten alle, das spielt 6 Monate vorher, und die hatten alle bessere Frisuren als später. Naja.
Alle zum Friseur gegangen.
So, hacken wir das Thema Ratten ab.
Ja, abgehakt.
Und jetzt kommen wir zu Yennefer und die Loge der Zauberinnen. Das ist die eine von den 3 Stories, die nicht auf der Buchvorlage wirklich basiert, die komplett neu erdacht wurde, beziehungsweise wenn es jetzt nur um die Feuertaufe geht, weil da Yennefer überhaupt nicht drin vorkommt.
Ja.
Ganz kurz. Und hier wird sie jetzt halt, weil sie in der Serie halt auch als gleichwertige Hauptfigur aufgebaut wurde, kriegt sie jetzt halt eine neue Story, die sie auch aktiver in die Story einbindet als Anführerin der Zauberin. Mhm. Weil nach dem Tarnet-Coup ist natürlich, sind Magierinnen überall im Land verfolgt. Und sie versucht jetzt diese ganzen verstreuten Zauberinnen einzusammeln und zu rekrutieren für ihre Magic Avengers gegen Vilgefortz. Genau, um den zu finden. Ich fand die Story eigentlich ganz cool. Du nicht.
Ich habe auch gedacht, das wird vielleicht noch cool. Aber ich fand, wenn dieser Punkt kommt, wo sie ja dann noch die Witcher mit dazu holen, wo Visemir übrigens auch neu gecastet, dann dazu kommt und dann die Hexen alle noch irgendwie unterrichtet und du da dann ja auch noch so eine merkwürdige Trainingsmontage bekommst.
Die haben es mit Trainingsmontage.
Ja, also ich weiß nicht, ob Netflix noch Cobra Kai hinterher trauert, dass wir so ein paar mehr Kampfsequenzen brauchen, wo es einfach nur coole Musik und dann unterschiedlichste Leute lernen, was Neues haben, aber nee.
Nee.
Also das Ding ist halt auch, ich meine, es sind jetzt 2 Jahre vergangen. Ich musste wirklich nochmal in meine Notizen gehen. Verdammt, wer ist denn jetzt überhaupt wer? Ich hätte nicht mehr so wirklich auf dem Schirm.
Weiß irgendjemand, dass die blonde Zauberin Sabrina Glasswig
ist? Nein, ich wusste nicht mal Fringilla und Philippa und wie sie alle heißen.
Trismerico.
Und ja gut, die kennt man ja auch so durch Spiel dann noch ein bisschen.
Margarite
mehr, so.
Laux Antille.
Ja, genau, ja. Und das war dann halt wieder so dieser Punkt. Dann gibt's ja diese, also als diese Rita bei dem Angriff von Vilgefortz dann stirbt, war ich so, ach krass, du bist Rita, okay, gut, ja, tut mir leid, das war's so. Also, auch da, ich sehe, da steckt eigentlich eine coole Story hinter, gerade, und ich find's ja auch cool, dass sie bei Yen dann wirklich sagen, okay, du bist jetzt verantwortlich, diese ganzen Hexen und Zauberinnen irgendwie zusammenzuholen und...
Sie wollte ja früher auch schon immer so eine Anführerrolle nehmen, aber halt unter anderen, unter falschen Gründen.
Ja.
Und jetzt hat sie halt wirklich so ein Ziel, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Also das verstehe ich schon, auch diese Anführerrolle. Aber wie du sagst, die Figuren, die sind ja von Anfang an da, seit Staffeln, aber die sind auch überhaupt nicht gut ausgebaut, die
Und dann geht es ja halt auch eigentlich wieder super schnell. So, weil dann, okay, wir holen noch die Hexe dazu und Vilgefortz kontrolliert unsere Portalmagie und deswegen können wir das nicht so richtig machen. Und dann gibt's noch so diesen Mini-Nebenstrang in diesem Nebenstrang, wo wir so ein bisschen Vilgefortz sehen, wie er da irgendwie einen Menschen nach dem anderen irgendwie verpulvert für seine Magie. Und ich denke, da ist bestimmt was Geiles drin, so wo du das auf so auch schön erzählen kannst, wie diese ganzen unterschiedlichen Leute sich finden und sagen, wir müssen Vilgefortz jetzt bekämpfen. Aber dann hast du diesen großen Angriff auf ihre Burg und danach schaffen sie es gerade so und dann hast du diese Szene, ja, ich finde, ja, wir sollten uns jetzt mal hier als Frauen alle zusammentun und dann stehen die da im Kreis und sagen, okay, und wir sind jetzt irgendwie die Schwesternschaft der Magie, hast du nicht gesehen und so, das sind dann wieder so, wir droppen so ein paar Begriffe rein in diese Story, ohne das in auch nur in Ansätzen so auszubauen, dass ich mir auch nach 2 Jahren noch denke, boah, krass, ey, jetzt wird's richtig wild, so, das wird jetzt für die nächste Staffel so unglaublich groß. Und dann denke ich mir so, okay, warum macht es denn überhaupt? Netflix setzt so häufig irgendwie Serien ab, die 1000-mal besser geschrieben sind als das. Und hier sitzt du dann jetzt schon bei Staffel 4 und denkst dir so, was macht ihr eigentlich?
Ich mochte die große Schlacht.
Ja, ja, die war ganz
Schloss
nett,
Monte
ja.
Calvo. Auch extrem blutig, dass ja. diese alte Hexe, Asire heißt sie, glaube ich.
Ja. Keine Ahnung.
Ich kenne die Namen.
Ja, sehr gut.
wo sie da irgendwie so einen Speer einem Soldaten durch den Kopf schmeißt.
Ja.
Fand ich sehr interessant. Natürlich einige fragwürdige Entscheidungen, dass die halt Charaktere töten, die da... Weil es halt diese Schlacht auch nicht gab in den Büchern, frage ich mich, warum sie so viele Leute töten, warum sie Wesemir töten. Andererseits, der kommt in den Büchern ja gar nicht mehr vor.
Ja, ja.
Deswegen haben sie jetzt halt auch gesagt, da kommt ja nichts danach, nach dem Staffel, nach dem Serienfinale, dann können wir die jetzt auch als Kanonenfutter benutzen.
Und wenn irgendwas noch kommen soll, dann machen wir es alles als so Prequel-Stories und dann können wir diese Figuren auch wieder zurückbringen. Ne?
Ja, also dafür, dass der seinen eigenen Prequel-Film hatte, Wesemir.
Stimmt, ja.
Ein bisschen untergegangen,
ja,
der Charakter.
Ja, gut. Aber ja, ich finde es echt schade so. Also ich war ja auch immer noch jemand, der auch Staffel 2 verteidigt hat. Ich konnte auch noch Staffel 3 was irgendwie abgewinnen.
Für
aber
mich die beste Staffel.
Aber für mich ist jetzt wirklich so Staffel 4 so dieser Punkt gewesen, wo ich einfach echt so ein bisschen auch gelangweilt war, weil ich halt einfach nie so richtig diesen Bezug zu den Figuren gefunden habe. Ich fand's gut, dass sie das jetzt so ein bisschen aufgeteilt hatten, dass wir so diese 3 unterschiedlichen Stories hatten, weil bei Staffel 3 war wirklich schon sehr, sehr viel und noch Dijkstra hier und keine Ahnung, du bist ja schon durcheinander gekommen und wusstest gar nicht mehr so, was, wer mit wem, wie,
was
so.
Was, Redanien, Temirien,
ja, genau,
und wer sind
so,
die das, und da?
Und das mochte ich hier, dass Staffel 4 zumindest wieder so ein bisschen klarer ist, so dass du so ein bisschen mehr checkst, ah ja, okay, Siri hat ihre Sachen da und es war ja sogar auch so von den Settings und von der Bildsprache her, wenn Siri und die Ratten unterwegs sind, das dadurch, dass das ja so auch Wüste ist oder irgendwie so, ist ja alles ein bisschen heller, ein bisschen südländischer,
bisschen mehr
irgendwie.
Ocker.
Ja, genau, ein bisschen angelegt und so, das sind schon alles nette Ansätze, aber für mich bleibt es halt dann am Ende nur bei diesen Ansätzen.
Das liegt, glaube ich, aber auch, ist ein bisschen der Vorlage geschuldet, weil die einfach nicht diesen dramaturgischen Aufbau hat. Das ist, da passieren Sachen, dann geht's wieder bergab und dann schwappt das so vor sich hin und.
Deswegen, das ist so der Punkt, wo ich ja auch sage, so, Leute, lest halt nochmal die Bücher, die sind jetzt auch nicht.
Die werden so als heiliger Text über immer.
Ja, und häufig frage ich mich aber auch, okay, oder sind die das alles so krass verteidigen, nicht einfach die Gamer? Weil so, also an Witcher 3 lasse ich auch nichts kommen. Also ich habe auch nur Witcher 3 gespielt, muss ich gestehen, oder zock es jetzt nochmal.
Und das ist einmal der große Zwiespalt, dass die Serie halt nicht auf den Spielen basiert. Und ich glaube, die meisten Fans, die
haben es dann
kennen,
doch eher erwartet, ne?
Genau.
Ja.
Die erwarten halt einen anderen Geralt.
Und deswegen hast du dann auch 4 so diese Sex-Szenen dann doch noch irgendwie mit drin, weil
und die Einhorn-Szene.
Die Spiele leben ja auch irgendwo so ein bisschen davon, dass da viel mit Sexualität einfach gespielt wird. So, ne? Und das hättest du hier jetzt nicht haben müssen. Gleichzeitig war es natürlich auch durch Game of Thrones so ein bisschen vorgegeben. Oh, wir haben Fantasy, natürlich müssen wir auch alle Formen von Körperteilen irgendwie ohne Bedeckung zeigen.
Das war die erste Staffel, wo wir noch Nacktpartys hatten.
Ja, ja, genau.
Brüste.
Stimmt, genau. Ja, das, aber
zum Glück ein bisschen zurückgeschraubt.
Ja. Aber ja, das...
Wir haben übrigens vergessen, dass es noch eine 4. Storyline gibt.
Oh,
die Nilfgaard-Storyline mit Emir und
seiner
Ciri in Anführungszeichen.
Ja, auch so ein Ding. Eigentlich eine geile Story. eigentlich auch sehr spannend und vor allen Dingen auch absolut nachvollziehbar für so eine mittelalterliche Welt, wo du sowas natürlich nicht irgendwie jetzt mit irgendwelchen DNA-Tests überprüfen kannst. Und dann sagst du halt hier, wir suchen uns irgendein blondes Mädchen und sagen, du bist jetzt Cyrilla von Cintra und wir machen jetzt für das Politische, ich heirate dich jetzt so. Und
Spätestens jetzt wissen wir auch, dass es eine Incest-Storyline ist, dass Kaiser Emir seine Tochter schwängern will.
Genau, wegen das der großen Prophezeiung.
Die lustigste Folge, also die Szene, wo er erfährt, dass es halt nicht Ciri ist. Ja. Und er sagt so, ich schlafe doch nicht mit einer Bäuerin. Ja, genau. Die einzige, die mein Kind austrägt, ist meine Tochter. So. Und alle auch so drumrum. Hä? Ja. Okay, wir nehmen das jetzt mal so hin. Er ist ja unser Kaiser.
Genau, ja, muss man so machen. Ne? Aber ja, es ist Staffel 4. Keine
es
Ahnung.
Ist Staffel 4.
Wir gucken, wie lange wir jetzt auf die letzte Staffel warten müssen.
Wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen rauszoomen auf die Gesamtstaffel zu gucken? Um mit etwas Positivem anzufangen. Gab es denn etwas, was dir gefallen hat? Oder soll ich lieber anfangen?
Na, wie gesagt, ich mochte einige der Kampfsequenzen. Auch wenn ich, und du hast es jetzt schon mehrfach unterstrichen, die ja wirklich auch sehr brutal sind, wo ich mich auch so ein bisschen frage, ist das bewusst gemacht, damit man einfach, oh krass, das ist mega krasse Action oder so.
Und weil wir jetzt im Krieg sind, die Welt ist brutaler, die Charaktere sind abgestumpfter, das ist ja Ciri's Storyline, dass sie immer mehr abstumpft.
Ja. Großes Highlight, Leo Bonhardt. Wirklich, Charlto Copley macht das wahnsinnig toll und ja, Liam Hemsworth macht, was er machen soll. Das ist nett, das ist okay. Das haut jetzt auch niemanden vom Hocker. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, nicht mehr viel. Da musst du jetzt mehr sagen, Max, was dich positiv
also,
gestimmt
was die Staffel
hat.
Gut gemacht hat. Also meine Befürchtung war im Vornherein, dass Ciri und Yennefer halt zu sehr in den Hintergrund rücken, wenn man halt der Vorlage folgt. Und das, finde ich, haben sie sehr, sehr gut gelöst, dass die beiden halt die Screentime zwischen den drei Hauptfiguren verteilt wurde.
Ja.
Und halt die Action-Szenen, ich kann es nur nochmal erwähnen, die fand ich halt richtig geil und auch, dass sie so gleichmäßig verteilt sind. Dass nicht mehr nur Geralt halt die krassen Action-Szenen hat, sondern auch Ciri und Yennefer. Und die hatten noch nie so gute Kampfszenen wie in dieser Staffel.
Ja. Und vor allem Ciri fand ich auch der Kampf gegen Bonhardt und so, das war schon echt cool gemacht.
Und Yennefer hatte, glaube ich, so Schwertkampf in Staffel 1 einmal, hatte ich nochmal reingeschaut, wo sie zusammen mit Geralt kämpft. Gegen so eine Bande und das war so schlecht geschnitten und jetzt finde ich wesentlich besser ihre Action in dieser und sie wirkt härter und brutaler, hat mir doch sehr gefallen dann und ich mochte halt dieses Episode schon Geralds Storyline von seiner Hansa, dass die haben halt so dieses Side Mission of the Week und dadurch wirkt es wieder so ein bisschen wie die erste Staffel, was ja halt so komplett durch die Kurzgeschichten Monster of the Week war und das war für mich auch die stärkste Story, diese Hansa-Story. Mit Soltan und Regis fand ich zwei sehr, sehr starke Neuzugänge. Und einfach so die emotionalen Entwicklungen innerhalb der Gruppe waren halt in dieser Storyline am stärksten. Im Gegensatz, gerade im Gegensatz zu den anderen Storylines, fand ich die dann doch am stärksten. Merkt man, die Vorlage war Feuertaufe, wo es nur um Geralt geht. Wir können aber natürlich jetzt nochmal Kritik ansprechen. Ich habe natürlich auch Kritikpunkte, was die Staffel weniger gut gemacht hat. Ich finde, die Erzählung ist zu ambitioniert, zu viele Storylines. Und diese drei großen Stories wirken qualitativ oft sehr unausgeglichen. Also manchmal hatte ich das Gefühl, auch gerade bei den Effekten, Geralds Storyline, da ist das ganze Budget hingeflossen und dann hatten wir dann wieder bei Ciris Storyline, wo es halt nicht so geil aussieht, alles zu clean und überbeleuchtet.
Der Netflix-Look dann der wieder
Netflix-Look,
so krass.
Ja.
Ne?
Also da war so eine Diskrepanz zwischen diesen drei Storylines und was ich mich halt, woran ich mich sehr gestört habe, ist, dass die Dramaturgie so sprunghaft war. Die ist ständig von einer Story zur nächsten gesprungen und dadurch, dass die halt qualitativ unterschiedlich sind manchmal, habe ich mich dann oft einfach nur nach der nächsten Geralt-Szene gewünscht, so, oh, jetzt schon wieder Emir, wir haben es doch langsam und Stefan Skelton, so, geh weg, ich will Geralt sehen, so, und es sind einfach viel zu viele Charaktere, haben wir ja gemerkt, du kannst dir die Hälfte der Leute gar nicht merken, wie die heißen, Und es fällt halt so auf, du hast halt drei Hauptcharaktere und jede dieser drei Hauptcharaktere hat nochmal ein eigenes riesiges Ensemble an Nebenfiguren um sich. Und da ist halt die Hanse, die fand ich gut ausgebaut. Da weiß ich auch, wie jeder heißt. Ja. Aber halt bei den anderen, ich könnte dir jetzt nicht aus dem Kopf, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich könnte nicht aus dem Kopf sagen, wie heißen die Ratten.
Ja, Tito, so. Tito, ja, stimmt.
Gisela kann ich mir nur merken, weil er einen coolen Namen hat, aber das war's auch. Das ist einfach, dass die gerade im direkten Vergleich mit dieser Geralt-Storyline sind die so blass, die anderen Figuren. Was ich sehr, sehr schade fand. Und es gibt noch ein Problem, was seit der ersten Staffel besteht und finde ich in dieser Staffel besonders schlimm zum Tragen kam, ist, und zwar, dass wir gar kein Gefühl haben, wo wir uns befinden. Wir haben keine Landkarte, wir wissen nicht, wie sieht dieser Kontinent aus. Wir haben keine Orientierung. Mhm. Es wird natürlich immer genamedroppt, wo man sich gerade befindet, ja. Aber wenn man jetzt nicht die Bücher gelesen hat oder irgendwie Fankarten hat oder irgendwie eine Website auf hat, die Serie selbst vermittelt uns nicht, wo ist was. Und das finde ich gerade, weil Geralts Story ein Roadtrip ist. Ja. Wir haben gar kein Gefühl für Fortschritt. Wie weit ist er jetzt gekommen? Und Entfernung, wie weit musste er jetzt? Ja, wir müssen nach Nilfgaard. Wo ist Nilfgaard? Mhm. Irgendwann müssen sie über einen Fluss. Okay, aber wie viel haben sie denn zurückgelegt? Wie viel Entfernung? So, da fehlt halt dieser Fortschritt. Dass man denkt, oh, wir kommen langsam unserem Ziel näher.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir. War, um nochmal auf Game of Thrones zu verweisen, da hast du ja zumindest ein Gespür dafür gehabt, wie Westeros irgendwie so aussieht, weil du immer mal wieder auch in der Serie eine Karte gesehen hast oder so. Selbst wenn du jetzt hier in Staffel 4 mal irgendwo eine Karte siehst, sind es irgendwie so, da sind mehr kleine Türmchen irgendwie drauf, aber du weißt überhaupt nicht, was ist eigentlich diese Welt.
In Game of Thrones wurde es ja auch einfach erzählt durch die Zeit, du hast diese Zeit gespürt.
Genau.
Zumindest ja. In den ersten, also später nicht mehr, aber vorher wusstest du einfach, okay, wenn die jetzt von da nach da müssen, dann brauchen die mindestens eine ganze Staffel, so. Ja. Das hattest du einfach so.
Ja. Nee, das gespürt. Stimmt. Und alles andere, was du gesagt hast, kann ich auch nur so unterschreiben.
Und die Vorlage, also wie die Vorlage, ist halt auch die Staffel leider komplett ziellos. Das wusste ich schon vorher, ich habe es befürchtet und es hat sich so ein bisschen bestätigt. Natürlich ist es so angedacht, es ist so die Final Season Part 1 soll das eigentlich eher so sein. Und das ist so, die haben ja auch am Stück Staffel 4 und 5 gedreht und das merkt man halt auch, weil auch in der Vorlage Geralt will am Anfang Ciri suchen und am Ende findet er sie nicht. So. Mhm. Also die erreichen halt alle ihre Ziele überhaupt nicht und er ist Ciri gar kein Stück näher, er weiß immer noch gar nichts, hat keine Anhaltspunkte. Also auf Charakterebene gibt's natürlich so Entwicklungsbögen, aber so vom Plot her sind wir halt gar nicht weiter.
Ja, genau.
Und, also Yennefer hat Vilgefortz immer noch nicht gefunden, der hat zwar jetzt ein paar Zauberer weniger, aber der ist auch wieder in seinem Versteck und schmiedet Pläne und Ciri hat
hat, jetzt alles
hat am Anfang
verloren,
keine Freunde so. Und am Ende keine Freunde.
Genau. Ja, ich bin gespannt.
Ist ein bisschen schwierig.
Ja, ich finde es auch und vor allem, wenn ich mir jetzt überlege, dass dann jetzt noch eine finale Staffel kommt, die dann vermutlich auch nur 8 Episoden hat, wie
da kommen wir gleich noch zu.
Fingst du mir das denn alles irgendwie so erzählt, ne? Aber ja.
Ich will erstmal nochmal so ein kurzes Staffel 4 Fazit. Also mir hat sie sehr gut gefallen, um mal was Positives zu sagen. Wie sie sich jetzt so in der ganzen Serie einreiht, also ich fand Staffel 3 besser. Mir hat Staffel 3 halt unglaublich gut gefallen. Auch so was so diese experimentellen Folgen angeht. Ja, die hatte diese Fest vor dem Tarnet-Coup, diese Folge mit verschiedenen Perspektiven und Blickwinkeln. Cool, ja. Die fand ich cool. Du hattest diese Ciri-Folge in der Wüste, die fand ich auch persönlich sehr gut. Aber hier hast du halt auch so eine experimentelle Folge, die für mich gar nicht funktioniert hat dann. Deswegen schlechter als Staffel 3.
Für mich ist, glaube ich, so die schlechteste Staffel der gesamten Serie. Und für mich ist auch echt so, also für mich geht so ab Staffel 1 wirklich so sukzessive runter. Aber ich mochte, wie gesagt, auch Staffel 2 und 3 habe ich immer noch gerne geguckt. Aber Staffel 4 ist jetzt wirklich einfach so für mich so das erste Mal, die Figuren, das ist alles nicht gut ausgebaut. Und dabei sind wir jetzt halt schon bei Staffel 4. Eigentlich solltest du jetzt an einem Punkt sein, wo du halt zum Beispiel einfach jeden wichtigen Charakter benennen sollen könntest. Und ich kann es halt immer noch nicht, abgesehen von jetzt halt Geralt, Ciri, Yennefer und Emir und das war's.
Ja, das sind ja auch die wichtigen.
Ja, genau, aber so.
Die Margarita Laux Antille ist ja jetzt tot, die musst du nicht mehr kennen.
Aber so wie du es halt schon meintest, so, ne? Jeder schleppt halt noch eine ordentliche Entourage mit sich.
Das
und
stimmt.
Das fehlt halt einfach und am Ende fühlt sich das jetzt hier, du hast es ja auch schon gesagt, wie so eine Filler-Staffel an, weil wir am Anfang oder beziehungsweise am Ende genau so weit gekommen sind, wie wir am Anfang eigentlich auch waren. So, ne? Also es hat sich nichts großartig verändert, außer dass alle ein bisschen mehr leiden mussten und ein paar mehr Leute verloren haben und das war's. Und
aber der Weg ist das Ziel.
Ja, aber wenn der Weg mich so dermaßen langweilt, weiß ich nicht, ob ich irgendwann noch Lust und Laune habe, mir das Ziel auch anzuschauen. Also natürlich werde ich es tun, aber es ist natürlich auch die Frage, wie lange wir darauf jetzt dann warten werden. Aber Max hat ja schon gesagt, das wurde ja back-to-back gedreht.
Genau.
Vielleicht wird es dann auch einfach gedroppt.
Nächste Woche.
So, ach übrigens, hier kommt, guckt dann mal gleich noch Staffel 5 und dann ist fertig.
Aber Seriengeschmäcker sind ja zum Glück verschieden.
Ja.
Ich hatte Spaß, mir haben Charaktermomente gefallen.
Ja,
das darf es auch.
Ja, natürlich, um Gottes Willen. So, dafür reden wir auch. Und es ist ja auch schön, dass wir jetzt diese unterschiedlichen Meinungen hatten, weil wenn wir jetzt hier beide gesessen hätten und gesagt, ja, ist alles scheiße oder ist alles großartig, so, dann so hat man jetzt wenigstens die schöne Meinungsvielfalt von uns Zweien hier
genau
in diesem Podcast mal miterlebt. Und
weil wenn man sonst irgendwie auf Twitter geht oder jedes YouTube-Video in Kommentarspalten guckt, da ist ja nur negativ.
Ja, gut, aber das ist halt, glaube ich, auch einfach, weil die Leute schon, und das finde ich immer so schade, so von Anfang an so, okay, das ist nicht mehr Cavill, also finde ich das schon scheiße. So, und ich finde immer, man sollte dem Ganzen eine Chance geben.
Es sind ja auch viele, die halt einfach immer so Narrative einfach nur wiedercoin, ohne selbst
genau,
dahinter
ja,
zu stehen. Das ging mit Staffel 2 los. Oh,
ja.
Die scheißen auf die Bücher.
Ja, genau. Und guckt einfach mal die erste Folge und wenn es doch irgendwie was gibt, was dabei ist, so, dann. Und da, ich finde, in der ersten Episode merkt man auch schon, Liam Hemsworth ist nicht das Problem.
Nein. Und die Masken auch nicht. Muss man sagen, diese zwei Monster, diese Ruselka und die Wraith am Anfang mit den praktischen Effekten, das sah ziemlich cool aus.
Ja, stimmt.
Jetzt wollen wir aber über das große Finale sprechen. Das war ja nur Teil 1 von der letzten Staffel.
Ja.
Da fühlt man sich ein bisschen wie bei Attack on Titan. Das Final Season Part 1 war das. Genau, die ist seit 30. September schon abgedreht, nämlich.
Mhm.
Also alle, die jetzt online schreien, die muss abgesetzt werden, die Serie, Pech gehabt, wird nichts.
Kommt auf jeden Fall noch
ein großes Finale. Genau, aber es gibt natürlich ein großes Problem. Wir haben noch zwei Bücher, die verfilmt werden müssen, weil die Staffel halt nur auf dem dritten Buch basierte, plus Ciris Geschichte. Das Ende ist ein kleiner Teil aus Der Schwalbenturm, aber das war's auch. Deswegen haben wir jetzt noch zwei komplette Bücher fast. Der Schwalbenturm und Die Dame vom See.
Und von die Dame vom See ist auch nochmal, glaube ich, der dickste Wälzer aus der ganzen fünfteiligen Reihe. Also, ja, es ist schon wild.
Und das alles in 5 Folgen. Was ist denn alles? Genau, vielleicht nur mal so ein paar kurze Sachen, was man so erwarten könnte. Also einmal haben wir natürlich Ciri's Story. Die wird besonders wild. Also, wenn man so ein bisschen Ausblick haben will, wo es jetzt erstmal direkt hingeht, das ist der Anfang von The Reds, dass Leo Bonnard sie zu der Kampfarena seines Cousins bringt, der Huvennagel. Genau, und da muss sie dann gefährliche Kämpfe austragen. Und irgendwann wird ihr vielleicht die Flucht gelingen und es beginnt ein Abenteuer durch Raum und Zeit.
Genau.
Das wird ziemlich wild. Genau, und Geralds Hanse, das finde ich auch, bin ich gespannt, wie sie das lösen, weil in dem vorletzten Buch noch eine komplette neue Hauptfigur etabliert wird. Angoulême, die kleine Räuberin, die sich dieser Hanse anschließt, die auch in dieser Staffel erwähnt wird. Aber wir sind schon in der letzten Staffel. Die müssen jetzt nochmal eine komplett neue Figur. Diese Gruppe wird noch größer.
Ja, oder sie lassen sie halt einfach raus. Also,
ja, wäre halt jetzt blöd, dass sie in der Serie gesagt haben, Angoulême ist ja Teil der Hanse, aber ihr lernt sie erst später kennen. Das hat Nimue am Ende gesagt.
Ja.
Ja. Es wird schwierig, die haben sehr viel zu tun, weil jetzt steht Geralt erstmal im Dienst der Königin Maeve und will halt eigentlich ja nach Ciri suchen.
Ja.
Deswegen muss er desertieren und wird dann von denen gejagt und dann wird seine Gruppe noch von Emir gejagt, von seinen Schergen, die er dann auf ihn hetzt. Wird interessant, wie viel da passiert.
Ja.
Die reisen noch nach Toussaint, das ist ja in den Büchern so eine Stadt, wo sie dann auf Rittersporns Ex-Freundin treffen, die auch hier erwähnt wurde. Deswegen wird das alles noch passieren. Da passiert noch so viel.
Ja, das meinte ich ja vorhin schon, ne? So, und dann hast du wieder nur 8 Episoden.
Also jeder hat, also die Einzelstories gehen noch weiter und dann führen die ja irgendwann zusammen. Es gibt ja dieses schöne Schloss Stügger, wonach sie jetzt suchen, Wilgeforts große Festung. Und da werden natürlich alle Storylines irgendwie zusammenfließen. Es gibt ja noch eine große Schlacht, dieser Krieg Nilfgaard gegen die nördlichen Königreiche. Da gibt's noch wahrscheinlich eine Schlachtenfolge.
Ja.
Und dann müssen sie halt noch diese ganzen Endkämpfe austragen. Es ist extrem viel, was da noch passiert.
Wird wild, ja. Keine Ahnung, vielleicht wird das dann auch, also da bin ich auch gespannt, wie sie das jetzt dann wirklich in 8 Episoden einfach auch so zu Ende bringen wollen, dass du sagst, ja okay, damit kann ich jetzt auch leben. So, ne? Also, oder sie lassen halt wirklich wahnsinnig viel dann am Ende doch auch weg und sagen dann irgendwann, keine Ahnung, die große Schlacht von Nilfgaard gibt's als Spin-off-Film in animierter Fassung und dann seht ihr das nochmal. Oder so. Keine Ahnung, so, aber.
Also ich hoffe nicht, dass Ciri nach einer Folge jetzt flüchtet, weil dann haben wir keinen Leo Bornhard mehr. Ich möchte, dass er noch ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringt. Ich denke mal, ihre ganze Zeitreise-Sache wird eine Extra-Folge sein, so wie ihre Wüstenfolge. Das kann ich mir am ehesten vorstellen.
Ja.
Und dass das drastisch gekürzt wird.
Auf jeden Fall.
Und sie nicht durch 1000 Welten reist.
Cool gewesen wäre. Aber okay.
Ich frage mich, ob wir diesen Elfenmagier ist er, ne? Avalach nochmal sehen? Überhaupt mal sehen in der Serie? Nachdem er ja so groß aufgebaut wurde in Blood Origin.
Ach Gott, der Blood Origin, das ist, ja, Spin-offs, die man nicht braucht, aber die man trotzdem jetzt irgendwie hat und gucken kann, theoretisch. Ja.
Wird auf jeden Fall interessant. Ich bin auf jeden Fall froh, dass die Serie überhaupt ein Ende bekommt, weil es gibt halt so viele Fantasy-Serien. Ob sie jetzt dir gefallen, irgendwelchen Leuten wird sie gefallen und die freuen sich darüber, dass die Geschichte nicht mittendrin abgesetzt wird.
Du, ich finde es auch okay. Ja. Und wie gesagt, wir hätten mir ja auch die letzten 8 Episoden noch anschauen, so einfach, weil.
Weil sonst hast du, das Gegenteil ist sowas wie Rat der Zeit. Du hast 3 Folgen, die Serie wird immer besser und du bist dann halt so mittendrin in der Story, ist es abgesetzt und du bist.
Und bei Rat der Zeit denke ich mir jedes Mal, oh ja, würde mich vielleicht auch interessieren, das zu lesen, aber dann sehe ich jedes Mal, dass das, wie viele Bücher, 15 mindestens irgendwie sind oder so und jedes davon natürlich auch so 800 Seiten dick, dann bin ich mir so, ja, nee, danke, das erspare ich mir, weil das ist mir dann auch einfach zu viel, um da bist ja ewig mit beschäftigt.
Gibt's denn irgendwelche Wünsche für die finale Staffel? Gibt's irgendwas, was du sagst? Ich möchte unbedingt, dass sie das Ende der Buchvorlage ändern.
Ich muss halt gestehen, das ist jetzt schon echt eine Weile her, dass ich
bei
die
mir
Bücher
ist eine Woche her.
Ja, gut, dadurch bist du natürlich ein bisschen besser noch drin. So, es ist halt bei mir echt lange her, dass ich die Bücher gelesen habe. Deswegen habe ich nicht mehr so explizit so, oh, da gab's noch den Handlungsstrang, das muss jetzt unbedingt mit rein oder sowas. Das kann ich nicht sagen. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen aufgedeckt, dass da halt einfach noch theoretisch sehr, sehr viel passieren muss. Und ich hoffe einfach mal, dass sie irgendwie eine gute Lösung finden, dass dann halt in...
Dass es nicht so gehetzt wird.
Genau.
Und dir dann halt Charaktere und ihre Schicksale also, wieder egal sind, weil sie einfach, weil du so durchgehetzt wirst. Durch
und weiß ich nicht, vielleicht gibt's die große Überraschung, dass Staffel 5 dann noch 2 Episoden mehr hat oder sowas, ne? Dass man vielleicht da einfach sagt, okay, ja, wir brauchen die Zeit, das noch zu machen.
Für mehr Musical.
Ja, wer weiß, keine Ahnung. Aber das ist dann am Ende des Tages irgendwie halt wirklich auch für Leute, die das wirklich von Anfang bis Ende geguckt haben und auch gemocht haben, dass da einfach ein ordentliches Ende gibt, wenn es jetzt einfach schon die Chance, wenn die Chance besteht, dass wir tatsächlich da auch ein Finale bekommen, ne?
Das wäre schon Staffelfinale.
Ja, ja. Wie bei The Walking Dead. Ja.
Und dann segelte Ciri dort.
Ja,
und
genau.
Dann ging er dorthin und dann.
Ja.
Ja, wird sehr, sehr interessant. Ich denke mal, die Staffel 5 ist es ja, kommt nächstes Jahr im Herbst, denke ich mal. Weil die jetzt seit Ende September fertig ist, so rund ein Jahr.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und gut, ich meine, jetzt kommt ja eh erstmal Stranger Things bis zum Ende des Jahres. Da ist man ja damit gut beschäftigt. Und dann für nächstes Jahr, ja.
Nächstes Jahr wird ein gutes Fantasy-Jahr. Wir haben House of the Dragon, neue Staffel.
Ja.
Wir haben A Knight of the Seven Kingdoms. Mhm. Wir
kommt
haben wahrscheinlich
sogar auch im Januar dann direkt, ne?
Genau. Ja. Ringe der Macht, Staffel 3, kommt wahrscheinlich auch Ende nächstes Jahr.
Mhm. Ja.
Ist jetzt gerade fertig gedreht. Und The Witcher.
Na gut.
es ist jetzt nicht die anspruchsvollste Fantasy-Serie, gerade wenn man sieht, was es an Konkurrenzprodukten gibt.
Ja, ja.
Aber dafür das, was sie ist, hat so ein lustiges B-Movie-Abenteuer. Also ich glaube, die meisten Leute hatten einfach erwartet, dass das so eine High-End-Blockbuster-Serie wird.
Genau,
und
ja.
Das ist es halt mit der Zeit nicht so wirklich gewesen.
Und das ist auch so ein Punkt, der mir jetzt bei Staffel 4 auch nochmal aufgeht, so was Humor angeht, sind sie teilweise auch noch ein bisschen höher gegangen, so, ne? So teilweise einfach so die One-Liner, die gedroppt werden und irgendwie so dumme Sprüche, die fallen oder so. Hatte ich das Gefühl, ist jetzt hier in Staffel 4 auch nochmal deutlich höher geschraubt worden.
Ja.
So, nur weil du jetzt gerade das auch so ein bisschen als B-Movie-Trash so.
Schließ dich meinem Soltan-Fan.
Ja, ja, genau.
Ja, aber sonst halt, ich mag die Serie The Witcher, aber alles drumherum finde ich ganz. Es ist, glaube ich, das am schlechtesten gemanagte Franchise, was es jemals gab.
Das ist so
schade.
Das finde ich wirklich schade, weil gerade dieses Universum von Witcher, da hätte es ja so viel cooles Zeug machen können. Und ich hatte mich auch ursprünglich sehr auf diese Blood Origin Serie gefreut, so vor allem, weil der Cast klang ja auch wahnsinnig spannend. Und dann diese Konjunktion der Sphären so, und dann ist es irgendwie ganz zum Schluss, nachdem du da diese...
Ja, diese Multiverse-Sache ist ganz am Ende.
Ja, so, da hast du diese 4 Episoden geguckt, da ist gefühlt nichts passiert und dann so die letzten 10 Minuten denkst du, oh ja, okay, das sieht cool aus. Aber wie das, was das für eine Auswirkung, wie die Monster denn in diese Welt gekommen, da steckt doch die Geschichte drin eigentlich. Ne?
Die Serie hat da geendet, wo wir eigentlich wollten, dass sie anfängt.
Genau, ja. Und das fand ich schade. Ich finde diese Animationsfilme, die sind ein netter Zusatz, aber halt am Ende des Tages auch nicht mehr. Und ja, und dabei hätte man wirklich wahnsinnig viel aus dieser Welt machen können. Das ist wirklich schade so. Das hätte, glaube ich, schon irgendwo das Zeug gehabt, so ein richtig großes High-Fantasy-Zeug zu werden. Und ja, irgendwo, keine Ahnung, wo es dann am Ende wirklich gescheitert ist, waren es die bösen Autoren, die sich nicht um das Source Material kümmern, wie es ja dann irgendwie mal hieß oder sonst irgendwie was so. Keine Ahnung, aber es ist schon ein bisschen schade.
Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an Netflix, weil Netflix kein so richtiges Serienfranchise auf die Beine gestellt hat. Die haben Stranger Things, was so riesig ist und seit wie vielen Jahren arbeiten die an diesen Spin-off-Serien.
Ja.
Und die kommen dann, kommt eine Animationsserie, nachdem die Hauptserie zu Ende ist. Also da hätten sie auch viel mehr machen können. Mhm. Bei Wednesday werden sie auch jetzt zig Spin-offs wahrscheinlich entwickeln. Ob die wirklich kommen, ist natürlich auch wieder die Frage. Schauen wir mal. Damit sind wir jetzt aber am Ende angekommen von unserem kleinen The Witcher Podcast. Vielen lieben Dank, Sebastian.
Immer wieder gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Auch wenn sie dir nicht gefallen hat, hat dir hoffentlich das darüber sprechen gefallen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja immer das Tolle daran, so, ne? Weil klar, heute wird auch noch ein Video von mir kommen, da hört man dann halt nur mein Genörgel, so, ne? Und da finde ich solche Podcast-Situationen ja dann ganz spannend, einfach weil man sich ja doch so ein bisschen austauscht. Und,
ist auch besser für deinen Blutdruck.
Ja, das sowieso.
Als wenn du dich jetzt 10 Minuten in Rage redest.
Genau.
Ja, vielen lieben Dank dir, vielen lieben Dank euch fürs Zuhören und damit sage ich, habt noch einen fantastischen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.